Muriel fragt nach. Der OBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zum OBT-Podcast. Wir sind bereits bei der 33. Folge angelangt. Unglaublich, es geht schnell vorbei, wenn man Spass hat, kann man so schön sagen. Mein Name ist Muriel Burgas und ich darf durch die kommende Sendung durchmoderieren. Ja, wir steigen mit einem neuen Hauptthema ein und zwar hoffentlich ein besonders spannendes für alle Privatpersonen, was wir ja alle sind, aber mehr wirklich Perspektiven, was heisst das eigentlich für mich persönlich? Und zwar Tipps und Tricks in Bezug auf Finanzplanung, Steuertipps, alles rund ums Thema Finanzen. Heute starten wir mit dem Thema Steuertipps. Sicher ein Thema, das alle betrifft und sich ab und zu beschäftigt, mindestens einmal im Jahr. Dazu haben wir den Bruno Fischli zu Gast. Er ist Mandatsleiter Treuhand und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Bruno.
Danke vielmals, Muriel.
Ja, du bist seit bald 2 Jahren bei der OBT. Bist immer schon Zahlenmensch gewesen. Erzähl vielleicht noch ein paar Worte mehr zu dir.
Ja, danke vielmals. Wie du sagst, mit Zahlen habe ich seitdem zu tun gehabt. Die Lehre bei der Bank gestartet, im Firmenkundenbereich tätig gewesen, auch immer mit einem Unternehmer zu tun gehabt. Dann hat es mich mehr das Steuerrechtsthema interessiert. Bin dann zum VZ gegangen, ich war im Projektbereich tätig gewesen, mit der Finanz- und Vorsorgeplanung, aber auch die klassische Nachfolgeplanung von Unternehmer, wenn es um Firmenverkäufe geht. Und was ich dort vermisst habe, sind die Bestandeskunden. Also man hat sehr viele Projekte dürfen begleiten, aber die Kunden, die man über mehrere Jahre begleitet hat, habe ich dort vermisst. Ja. Bin dann weiter zur OBT und dort habe ich das Glück gefunden mit den Bestandeskunden und spannenden Projekten, die ich weiter begleiten darf.
Super, sehr spannend. Und heute stehst du uns Rede und Antwort. Bist du genau der Richtige zum Thema Steuertipps für Privatpersonen?
Ich hoffe es.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir steigen gerade ein. Liebe Zuhörer, ich hoffe, für euch ist es wie immer spannend und wir freuen uns über Feedback. Ja, Steuertipps. Ganz grundsätzlich, was oder wieso macht man überhaupt eine Steuererklärung? Fangen wir mal bei den einfachen Basics an.
Das sind tatsächlich Basics. Also die Steuerbehörde hat überlässt den Steuerpflichtigen in der Schweiz eine recht grosse Autonomie. Sie sagt, ihr dürft eure Steuern oder ihr müsst eure Steuern selber deklarieren mit der Steuererklärung. Mhm. Und dort geht es um 2 Hauptsteuerarten. Einerseits die Einkommensteuer. Also was fließt dem Steuerpflichtigen jedes Jahr zu, in Form von Lohn, Mieterträgen und so weiter. Und das andere ist auch das Vermögen. Also was besitzt der Steuerpflichtige in Form von Kontoguthaben, in Form von Liegenschaften, was zu deklarieren gilt. Und auf dieser Basis wird dann auch die Einkommens- und Vermögenssteuer festgesetzt. Zusätzlich muss man auch Spezialitäten deklarieren. Das ist ein bisschen spezieller, als es ist. Es geht um Erbschaften, die man erhalten hat, oder Schenkungen. Und auch Kapitalabfindungen aus der 2. und 3. Säule, die separat besteuert werden, aber im Sinne der Komplettheit müssen deklariert werden.
Okay. Das ist ja schon mal eigentlich eine Eigenheit, dass wir eine Steuererklärung erstellen und nicht einfach jedes Jahr das abgezogen wird, oder wie es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist, direkt vom Lohn.
Korrekt, korrekt. Also der Klassiker ist zum Beispiel Deutschland. Dort wird die Steuern oder die Quelle besteuert, also sprich mit der Lohnauszahlung hast du direkt einen Abzug. Mhm. Das ist nicht überall so, wie zum Beispiel eben in der Schweiz. Ja.
Man hört ja meistens im Zusammenhang mit den Steuern auch so ein bisschen das Wort Steuerprogression. Kannst du da ein bisschen etwas mehr dazu erzählen? Was heisst das genau?
Ja, das ist eine Ausgestaltung, wo ein Solidaritätsgedanke im Hintergrund steht. Also sprich, Leute, die höheres Einkommen haben und auch höheres Vermögen, werden prozentual stärker steuerlich zur Kasse gebeten. Mhm. Also eine Person, die ein Einkommen hat von 50'000 Franken, hat eine tiefere Durchschnittsbesteuerung als eine Person, die 100'000 Franken Einkommen hat.
Mhm. Mhm. Meistens ist das auch das Thema mit der sogenannten Heiratsstrafe, oder? Das heisst, dass dann, wenn man heiratet, das auch natürlich zum Zuge kommt.
Ganz genau, ganz genau. Also vor der Heirat, das Pärchen, haben wir 2 Personen und die beiden Personen füllen je eine Steuererklärung ausfüllen. Mhm. Nach der Heirat oder nach der eingetretenen Partnerschaft ist es so, dass nur noch eine Steuererklärung auszufüllen ist. Die Einkommen und Vermögen werden kumuliert betrachtet. Es wird nicht genau der gleiche Steuersatz angewendet wie bei 2 Einzelpersonen, aber es ist auch nicht so, dass die Steuerkurve halbiert ist. Hat ein bisschen mit dem klassischen Rollenverständnis zu tun, das es früher gegeben hat. Man hat eine Person gehabt, die erwerbstätig war, die gearbeitet hat, mhm, und der Partner hat zuhause auf die Kinder geschaut. Mhm. Dort hat die Steuerkurve für Verheiratete durchaus Sinn gemacht. Aber heute, wo häufig beide Personen erwerbstätig sind, führt das tatsächlich zu einer Benachteiligung von verheirateten Personen, wenn beide am Arbeiten sind.
Okay. Es ist ja meistens so, dass die Sachen gesetzlich ein bisschen hinterher hinken, wie dann halt gesellschaftlich die Entwicklung ist. Oder es dauert eben ein bisschen länger.
Definitiv. Da ist Politik gefordert. Es ist immer wieder ein Thema. Vielleicht kommen wir irgendwann einmal zu einer neuen Lösung.
Genau. Ja, wie schafft denn genau die Steuerbehörde? Du hast gesagt, ja, es ist Solidaritätsgedanke bei der Steuerprogression. Man muss es deklarieren, Einkommensteuer, Vermögensteuer. Wie schafft die Steuerbehörde anschliessend?
Ja, also die Steuerbehörde hat einen Untersuchungsgrundsatz. Also alles, was du mit deiner Steuererklärung einreichen tust, mit allen Belegen, das muss sie untersuchen. Und grundsätzlich geht die Steuerbehörde davon aus, dass das, was du einreichen tust, vollständig ist und dass es auch richtig ist. Und in dem Sinn prüft sie so lange, bis entweder Zweifel entstehen, dass eventuell etwas vergessen gegangen ist oder nicht richtig ist. Oder sie sagt, mal, das, was die Muriel eingereicht hat, das entspricht halt Tatsachen. Mhm. Und wir veranlagen, dass es so, wie es deklariert ist, gemäss Selbstdeklaration.
Okay, also eigentlich immer im Sinne des Angeklagten sozusagen. Also,
richtig.
Bis man irgendetwas merkt und sagt, nein, das geht nicht ganz auf.
Genau, genau. Und das ist sicher auch ein der Ansatz, den die Steuerbehörde fahren tut. Sie tun die Unterlagen verarbeiten und am Schluss werden sie auch plausibilisiert. Also wenn du im einen Jahr fast kein Vermögen hast, mhm, und im nächsten Jahr kein Einkommen, aber plötzlich extrem viel Vermögen, mhm, dann stellt sich die Steuerbehörde vielleicht schon die Frage, da könnte vielleicht etwas vergessen gegangen sein, und ja, dann können rückfragen.
Okay, okay. Aber solange es irgendwo nachvollziehbar ist, sagt doch, das macht irgendwie Sinn.
Genau.
Läuft das relativ gut.
So ein Vermögensvergleich, der angestellt, ja, wird.
Du hast eben, es muss angeschaut werden. Wir haben ja auch heutzutage so lässige Hilfsmittel wie, ja, künstliche Intelligenz und Co. Inwiefern schaut das überhaupt ein Mensch an? Oder kann man sagen, ja, das machen eigentlich Maschinen tipptopp oder noch schneller und einfacher?
Ja, ich glaube, da müsste man die Steuerbehörde selber fragen oder eine von den vielen Steuerbehörden, die es in der Schweiz gibt. Aber ich glaube schon, dass die KI oder die systemunterstützte Prozesse stärker und stärker wirken tun. Also es fängt zum Beispiel an mit dem Barcode-Blatt. Also alle Steuererklärungen, die man am Computer ausfüllt, haben so einen Barcode. Und nur schon das erleichtert das Einlesen für die, mhm, Steuerbehörde. Mhm. Und dass am Schluss, ich glaube, bei einfachen Steuererklärungen der Vergleich gemacht wird, was ist im letzten Jahr deklariert worden, in dem Jahr, und nur bei grösseren Abweichungen ein Lämpchen, eine Ampel, was auch, ja, immer aufleuchtet tun. Ich glaube das, weil wir arbeiten in dem Bereich, im Treuhandbereich nicht anders, wenn wir Steuererklärungen vorbereiten tun für die Steuerpflichtigen.
Okay, okay. Und wenn ich jetzt doch mal aus Versehen etwas falsch angegeben habe oder unwissentlich irgendwie gesagt habe, ich habe gemeint, das sei so, es ist aber eigentlich nicht so. Was sind denn Konsequenzen?
Kommt darauf an, was unwissentlich und wissentlich gemacht hast. Aber nein, so, wenn die Belege eingereicht werden und die Steuerbehörde erkennt, dass ein Fehler passiert, ja, dann wird es korrigiert.
Okay.
Und das geht in beide Richtungen. Also wenn du ein Einkommen deklariert hast, was es eigentlich gar nicht gibt, oder am falschen Ort deklariert hast, dann sagt die Steuerbehörde auch, nein, wir müssen es dort berücksichtigen.
Okay.
Umgekehrt, wenn du etwas vergessen hast, dann sie es natürlich auch gegenüber korrigieren.
Okay, also so, wenn ich jetzt zum Beispiel vergesse, Krankenkasse anzugeben, also dort, man kann ja dort auch Abzüge machen, mhm, dass es komplett vergessen geht, fragen sie nachher oder sagen, oder?
Ja, das ist unterschiedlich, also teilweise fragen sie nachher, ja, aber heutzutage sind die meisten Krankenkassenprämien, die man zahlen muss, auch wenn es noch Grundversicherung ist, ist höher als das Maximum, das, ja, man kann abziehen. Und dann schauen sie im Vorjahr und wenn sie sehen, ja, das ist schlicht und weg vergessen gegangen.
Ja.
Genau. Grundsätzlich, jede Person in der Schweiz ist krankenkassenpflichtig, also insofern, ja, gibt es keine Person, die den Abzug nicht geltend machen könnte.
Okay, ja. Jetzt ganz grundsätzlich, man kann ja, also man kommt einen Brief über, es heisst, hallo, bis im März wird das gemacht sein. Aber man kann ja auch verlängern und teilweise bis im November. Macht es einen Unterschied? Oder kann ich sagen, du, eigentlich ist es schon voll okay? Oder würde es eigentlich Sinn machen, aus finanzieller Perspektive, das bis im März zu erledigen?
Ich glaube es nicht. Wichtig ist sicher, wenn man es nicht im März einreichen tut, weil man die Belege noch nicht hat oder weil man einfach schlichtweg keine Lust dazu hat, das im März schon zu machen, dass man eine Verlängerung beantragt. Das, mhm, ist heutzutage sehr einfach möglich. Man hat häufig auch einen QR-Code mit dem Brief, wo man drauf gehen kann und die Verlängerung einfach machen. Mhm. Wenn man das nicht macht, dann gibt es Steuerkantone, die recht schnell mahnen tun. Also im März, die Frist ist verstrichen und im April oder im Mai kommt schon die erste Mahnung. Mhm. Wenn man die Steuererklärung einreichen tut, wenn man dann die Frist verlängert hat, kann höchstens einen Einfluss haben auf die Verzinsung vom Steuerguthaben zugunsten oder zu Ungunsten von dir. Also ich mache ein Beispiel. Du kommst jedes Jahr, jeder Steuerpflichtige kommt sogenannte provisorische Rechnungen über. Ja. Das ist nichts anderes als ein Konto. Der mutmaßliche Steuerbetrag, der meistens auf Basis von der letztjährigen Steuererklärung berechnet wird, kommst du als Rechnung über, das zahlst du ein. Mhm. Und wenn dann die definitive Steuer festgesetzt ist, im Rahmen von der Veranlagung, dann wirst du entweder die Differenz zurückerstattet bekommen oder in Rechnung gestellt.
Okay.
Und in der Zeit, wo du eigentlich zu viel oder zu wenig Guthaben gehabt hast, kommst du entweder einen Zins über oder du musst einen Zins zahlen.
Okay. Okay, also das heisst, dort insofern kommt es nicht so darauf an, solange mein Einkommen ähnlich ist wie letztes Jahr.
Ja, ja. Also du meinst die provisorischen Rechnungen.
Ja.
Richtig. Wenn jetzt zum Beispiel du merkst oder du weisst es, du hast in diesem Jahr deutlich mehr Einkommen, mhm, und deine Steuerrechnung ist immer noch gleich, also die provisorische Steuerrechnung ist immer noch die gleiche Höhe.
Kopfsteuer 26 Franken.
Genau, weil du noch am Studieren gewesen bist, ja, und plötzlich einen tollen Job in der Finanzindustrie, ja, hast. Dann macht es vielleicht Sinn, dass man sich mit der Steuerbehörde in Verbindung setzen tut und sagt, hey, mein Einkommen ist das ein bisschen höher, tun wir bitte die provisorische Steuer höher einsetzen.
Okay, okay. Genau. Gut, ich glaube, das passt mal so zum Anfangen, zum ein bisschen aufwärmen, ein paar Grundsätze. Jetzt, eben, du hast gesagt, ja, die einen haben vielleicht einfach keine Lust, das schon bis im März zu erledigen. Steuererklärung ist ein mühsames Thema für alle, für die meisten. Wie ist deine Wahrnehmung, die in diesem Bereich arbeitet?
Ja, ich glaube, wenn ich mich so schwer mit dem tue, persönlich, dann würde ich wahrscheinlich nicht in diesem Bereich arbeiten. Es ist doch etwas, wo wir fast tagtäglich damit zu tun haben, mit Steuererklärungen. Wie du sagst, für viele ist das Ärgernis. Denen drillt sich fast ein bisschen der Magen um, wenn auf dem Briefkopf Steuerbehörde Kanton XY steht. Und das ist ja gut, dass solche Kunden dann sagen, hey, ich will nichts damit zu tun haben. Bitte, lieber Treuhänder oder lieber Steuerberater, tu das für mich erledigen. Es gibt doch unter den Steuerbehörden, unter den Steuerberatern und den Treuhändern ein oder andere Leute, die ein oder andere Personen, die das sehr, sehr gerne machen tut.
Ja, hoffentlich, oder mit ein bisschen Spass. Also, wenn man es kennt, glaube ich, könnte es ja recht interessant sein, weil kann ich dann auch meinem Treuhänder sagen, hey, da noch ein bisschen Steuerersparnis, bitte noch ein bisschen optimieren.
Ich glaube, das ist ein fairer Grundsatz, den man hat, wenn man die Steuerbehörde extern erstellen lässt. Das sind ja meistens Personen, die mehr Ahnung haben als einem selber. Ja. Klar schauen wir drauf. Also wir haben zwei Ansprüche an uns selber. Der eine ist, dass wir das, was wir überkennen, so gut wie möglich deklarieren können, dass, mhm, es vollständig ist, dass wir die Unterlagen komplett weiterleiten an die Steuerbehörde. Und der andere Punkt ist sicher auch, wenn wir Steueroptimierungspotenzial sehen, dass wir entweder die Steuerpflichtung darauf hinweisen oder das gerade so in der Steuererklärung berücksichtigen tun, im Optimalfall.
Wie explizit wird denn dann auch gefragt nach Steueroptimierungen, wo vielleicht noch irgendwie ein Augenzwinker und so ein bisschen, ja, ja.
Sehr, sehr, sehr häufig. Also okay, eben mit dem Lachen, das du gerade hast, ja, und dem Augenzwinkern, das ist einer der häufigsten Punkte. Oder ja, wir können dann noch schauen, dass wir da noch ein bisschen Steuern sparen
tun. Ja.
Wir, ja, machen das, was wir kennen, das, was legal ist, selbstverständlich. Darüber hinaus sind wir auch ans Gesetz gebunden, logischerweise.
Ja. Wir werden ja dann auch noch weitere Aufnahmen haben zum Thema Tipps und Tricks für Privatpersonen. Aber es ist ja auch eine Frage teilweise, es braucht ja ein bisschen Vorlaufzeit aus vergangenen Podcastaufnahmen. Ist es auch, ist es auch ein bisschen rausgekommen, ja, wenn man Sachen möchte, anders aufgleisen, ist das meistens nichts, was man jetzt gerade noch im laufenden Jahr beziehungsweise noch rückwirkend aufs letzte Jahr kann machen, oder? Sondern es ist dann meistens in einer zukünftigen Planung, die man vielleicht kann initiieren.
Ganz genau. Rückwirkend ist rein technisch nicht möglich aufgrund der zeitlichen Abfolge. Genau. Aber häufig sieht man Punkte, wo im letzten Jahr vergessen gegangen sind oder schlichtweg nicht so umgesetzt worden sind, dass es steuerlich sinnvoll wäre. Und da geben wir den Kunden auch eine Rückmeldung geben und sagen, vielleicht, das Beispiel ist die drei Säulen, wo entweder, ja, vergessen gegangen worden ist und sagen, hey, da ist ein einfaches und probates Mittel zum Steuern sparen. Mhm. Oder umgekehrt, es gibt da immer wieder Kunden, die zu viel in die dritte Säule einzahlen.
Ja.
Wo über dem Maximum liegen und das bringt eigentlich nichts. Dann sagen wir auch, schau doch das nächste Jahr an. Für das Jahr können wir es nicht mehr berücksichtigen,
ja,
aber im nächsten Jahr macht es Sinn, dass wir entweder mehr Liquidität haben oder kleine Steuern gespart haben.
Ja, okay, interessant. Das bringt mich eigentlich schon so ein bisschen zum Thema, eben, es ist ja Tipps und Tricks für Privatpersonen jetzt. Wo sagst du denn, Wo sind die Optimierungspotenziale? Jetzt hast du gerade schon die dritte Säule erwähnt. Bleiben wir doch gerade vielleicht bei den Vorsorgeoptionen. Mhm. Was hat man dort für Möglichkeiten zum Steuern optimieren?
Ja, dort sicher das, was die meisten Leute kennen, ist, wie wir schon jetzt gerade darüber geredet haben, die dritte Säule. Also der Gesetzgeber erlaubt die private Vorsorge oder der Gesetzgeber will, dass die private Vorsorge gefördert wird in Form von steuerlichen Anreizen. Und so kann eigentlich jeder Steuerpflichtige in der Schweiz, der arbeiten tut, also Erwerbseinkommen erzielt, Maximalbetrag einzahlen. Die Leute, die der PK angeschlossen sind, das ist aktuell der Maximalbetrag von 7.056 Franken. Mhm. Und das ist wirklich die Empfehlung an alle, die die Liquidität zur Verfügung haben. Steueroptimierung hat sehr viel auch mit Liquidität, die vorhanden sein muss, ja, zu tun. Wenn die vorhanden ist, zahlen die jedes Jahr den Maximalbetrag ein. Ja. Und da hinsichtlich auch einem späteren Bezug, das können wir vielleicht nachher noch anschauen, wenn irgendwo das Guthaben auf dem einen Säule 3a-Konto etwa 50'000 Franken erreicht hat, machen das zweites auf. Egal, ob das jetzt eine Versicherungslösung ist, ein Säule 3a-Konto oder eine Wertschriftenlösung. Es ist immer eine Richtgrösse 50'000 Franken und dann ein zweites Konto auftun.
Okay, wieso? Bleiben wir gerade dabei.
Bleiben wir gerade dabei. Wieso? Das hat mit der Auszahlung zu tun. Also Kapital, das man aus der zweiten oder dritten Säule als Kapital bezieht, die haben ebenfalls Steuerfolgen. Die Zahlungen sind steueroptimiert. Mhm. Die Auszahlung hat Steuerfolgen mit der sogenannten Kapitalauszahlungssteuer. Mhm. Und auch dort gibt es die Progression, die wir vorhin darüber geredet haben.
Ah, okay.
Also je mehr du innerhalb von einem Jahr beziehst, ja, desto höher ist der Durchschnittssteuersatz auf dieser Belastung.
Okay.
Und jetzt die drei Säule kannst du ab Alter 60 beziehen. Dann könntest du theoretisch 5 Konten oder in Spezialfällen sogar noch mehr Konten machen. Und wenn du natürlich in einem Jahr 300'000 beziehst oder in 6 Jahren nur 50'000 Franken, kann das auch wiederum ein paar hundert bis sogar wenige tausend, ja, Steuerfranken Ersparnis.
Absolut, absolut. Okay, also das ist die Säule 3a, ja, wie man sie so schön kennt. Was ist denn bei der zweiten Säule? Kann man dort auch noch etwas machen oder ist es dort gebunden, weil angestellt?
Gebunden, weil angestellt, ja, aber auch dort hast du ein Stück weit Gestaltungsspielraum.
Okay.
Also da gibt es die Möglichkeit von der sogenannten freiwilligen Pensionskasseneinkäufe.
Okay.
Da kann man der Steuerpflichtigen oder den Leuten, die angestellt sind, können mal in Ruhe ihren Pensionskassenausweis checken. Mhm. Und meistens am Schluss steht Einkaufspotenzial für freiwillige Einkäufe. Das ist ein Betrag, der dazu dient, um seine Vorsorge in der zweiten Säule zu verbessern. Mhm. Und da, der Steuereffekt ist der genau gleiche wie bei der dritten Säule. Man kann, wenn man zum Beispiel ein Einkaufspotenzial hat von 100'000 Franken, mhm, kann man in diesem Jahr mal 5'000 einzahlen und das reduziert dann auch wiederum das Einkommen. Sehr ein wirksames Mittel, mhm, zum Steuern sparen, aber auch da, das, was man einzahlt und mit 65 wiederum als Kapital beziehen würde, hat wiederum Steuerfolgen.
Okay. Jetzt hast du gesagt, bei der Säule 3a, das lohnt sich eigentlich immer, den Maximalbetrag einzahlen, wenn man die Liquidität hat. Ist das bei der PK auch so?
Jein.
Also versuche ich das auszuschöpfen. Ich gehe jetzt heim und schaue dann gerade mal, was drauf steht.
Das würde ich dir auf alle Fälle empfehlen. Aber es hat schon damit zu tun, mit der Unterscheidung zwischen der dritten Säule, wo man einfach jedes Jahr einen Maximalbetrag einzahlen kann. Mhm. Anführungs- und Schluss eigentlich ein kleiner Maximalbetrag von 7.056 Franken. Hingegen bei der Pensionskasse hat man ein endliches Einkaufspotenzial.
Okay.
Also der Betrag, der dort drauf steht, der ist endlich. Wenn der aufgebraucht ist, hat man keinen mehr. Ausser, okay, man wechselt vielleicht den Arbeitgeber oder es gibt Lohnerhöhungen oder es gibt weitere Spezialitäten.
Okay.
Und dann stellt sich schon die Frage, wenn du das Potenzial mit 30 ausschöpfen tust, dann zahlst du mit 30 ein, hast ein Steuersparnis, aber das Kapital kommst du erst mit 65 oder mit 60, wenn auch immer, zurück. Über. Mhm. Die Steuersparnis verteilt sich dann auf 30, 35 Jahre. Und dann wird die relative Rendite, die du hast, recht klein, mhm, wenn man es das durch 35 Jahre teilen tut. Mhm. Darum Pensionskasseneinkäufe empfehle ich mir Kunden meistens ab Alter 50. Dann ist schlichtweg Kapitalbindung tiefer.
Okay, das habe ich noch ein paar Jahre Zeit.
Genau, hast ein paar Jahre Zeit. Das ist der steuertechnische Aspekt und der andere ist der Versicherungsaspekt. Also je nach Pensionskasse, wo du angeschlossen bist bei deinem Arbeitgeber, haben Einkäufe im Todesfall eine ganz andere Wirkung. Ich mache, okay, ein Beispiel. Wenn du heute einkaufen tust und du würdest morgen versterben, mhm, dann ist das Geld je nach Pensionskassenlösung einfach weg. Weder deine Angehörigen, deine Kinder, dein Partner kommt das Geld jemals zurück.
Krass.
Genau, das ist doch ein rechter Unterschied.
Ja.
bevor man sich vertieft mit dem auseinandersetzt und den Pensionskassenausweis genau anschaut, sollte man genau an diese Thematik
anschauen. Okay.
Was passiert mit Einkäufen im Todesfall?
Okay. Das ist für mich jetzt ein ganz neuer Punkt, dass das Geld einfach teilweise kann weg sein, je nachdem. Also, okay.
Ja, das liegt im Gestaltungsspielraum von der Pensionskasse, respektive vom Arbeitgeber, wo die Pensionskasse definieren tut für seine Arbeitnehmer.
Okay, das heisst, dass bei jedem Arbeitgeberwechsel muss ich das wieder neu anschauen, wie das beim neuen Arbeitgeber ist. Das ist also nicht gegeben.
Richtig.
Okay, okay. Gut, jetzt eben hast du schon gesagt, ja, dann bei der Auszahlung muss man es anschauen, bei beiden. Das wird auch wieder besteuert, ist auch an der Progression unterlegt, deswegen in Stückelung machen. Jetzt muss ich gleich nachfragen, bei der PK geht das aber nicht, oder?
Doch. Du hast dort auch die Möglichkeit von der Teilpensionierungsschritt.
Ah, okay.
Und bei der PK gibt es zusätzlich Möglichkeit, du kannst das Kapital, das du in der zweiten Säule angespart hast, kannst du entweder als lebenslange Rente beziehen, zu dem berühmt-berüchtigten Umwandlungssatz, der immer wieder ein Thema in der Politik ist. Dann wird es ganz normal Veloni-Kommen besteuert.
Ja.
Also genau gleich wie als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer. Dann wird es ganz normal als Lohn-Kommen besteuert, wie in der Zeit, wo du Arbeitnehmer gewesen bist.
Ja.
Und die Alternative ist, du beziehst es als Kapital. Also du beziehst einmal als Kapital raus, dann haben wir wieder die Kapitalauszahlungssteuer. Und dort hast du die Möglichkeit, mit Teilpensionierungen auch eine Staffelung hinzubringen. Also wenn du mit 63 von 100% auf 60% reduzierst, nimmst du 40% aus der PK raus und mit 65 gehst du eine ganze Pension und dann nimmst du den Rest raus. Mhm. Und auch in dieser Art, also auch mit der Pensionskasse, bringst du durch das eine Staffelung hin.
Staffelung, okay. Aber nicht so klassisch mit den Kontis wie bei den
Richtig, aber gleichzeitig viel effektiver, weil in der PK ist ja alle Regeln mehr drin als in der dritten Säule.
Ja, absolut. Also dort lohnt es sich eigentlich noch mehr, auf das zu achten.
Okay. Korrekt.
Okay. Gut, jetzt verlassen wir mal das Thema Vorsorge, wie man die Steuern optimieren kann. Jetzt die paar Glücklichen, die ein Haus haben oder so, oder eine Wohnung, die haben ja noch das Thema Liegenschaften. Dort birgt auch noch mal ein paar Chancen in Bezug auf die Steuern. Ist das richtig?
Absolut. Also dort hat man einen gewissen Gestaltungsspielraum, wo man sich mit ein bisschen Planung auch gut kann zu Nutzen machen kann. Also einerseits stellt sich die Frage, wie wird eine Liegenschaft in der Steuererklärung berücksichtigt. Häufig hat eine Liegenschaft eine Hypothek drauf und dort zahlt man Zinsen und die Zinsen sind abzugsfähig. Gleichzeitig kann man auch Unterhaltsarbeiten machen an einer Liegenschaft, auch die sind abzugsfähig. Dass dadurch der Liegenschaftseigentümer nicht besser gestellt ist als der Mietende, gibt es eben den berühmten Eigenmietwert, der auch immer wieder ein Politikum ist, wo auch immer wieder darüber diskutiert wird, ob man den abschafft oder nicht.
Okay.
Der Eigenmietwert ist nichts anderes als ein fiktiver Ertrag, der nur die Möglichkeit für die Schuldzinsen und die Unterhaltskosten abziehen, eine Gegenposition ermöglichen tut in der Steuererklärung. Das ist mal zum Grundsatz, wie also Steuererklärung berücksichtigt wird. Was Unterhaltskosten anbelangt, hat der Steuerpflichtige sicher grossen Gestaltungsspielraum. Also einerseits gibt es jedes Jahr die Möglichkeit, den Pauschalabzug geltend zu machen. Je nach Alter von der Liegenschaft ist das 10 oder 20% vom Eigenmietwert und gleichzeitig die effektiven Unterhaltskosten. Mhm. Also wenn man den Heiziger hat, der eine neue Heizung rein tut oder eben auch nur den Service machen kommt, dann kann man das berücksichtigen.
Mhm.
Und da stellt sich die Frage, wie viele Kosten habe ich? Wenn die kleinen Kosten, die kleinen Unterhaltsarbeiten tiefer sind als der Pauschalabzug, dann macht es keinen Sinn, dass ich die effektiven Kosten angebe.
Ja.
Dann gehe ich auf den Pauschalabzug. Umgekehrt, wenn ich grosse Kosten habe, gehe ich selbstverständlich auf die effektiven Kosten.
Mhm.
Und da gibt es ein paar Strategien, die man eigentlich aufteilen kann in kleinen Unterhalt und in grossen Unterhalt.
Mhm.
Wenn man viele kleine Arbeiten hat, wo man weiss, die kennen irgendwann, dann sollte man am besten so planen, dass man das in einem Jahr machen tut. In der Hoffnung, dass man mit den kleinen Kosten über den Pauschalabzug gut tut.
Ja, okay. Also da gewisse Strategie dahinter, Steuerstrategie.
Richtig. Und beim grossen Unterhalt, dort kann man eigentlich genau das Gegenteil machen. Also man weiss, ich mache ein neues Dach rein und das Dach kann gerne mal auch ein sechsstelliger Bereich sein, wo das kostet tut. Und gleichzeitig weiss man, mein Einkommen ist eigentlich gar nicht so hoch, dass ich sechsstellig abziehen kann. Dann kann es Sinn machen, dass man die grossen Rechnungen oder die grossen Arbeiten auf mehrere Steuerperioden verteilt. Dass man nicht nur einmal richtig profitiert, sondern, also einmal ein bisschen, sondern zweimal richtig kann profitieren aufgrund von der Steuerprogression macht es auch wiederum Sinn, die höheren Einkommen zu brechen.
Okay, also dann, dass man da die Rechnungen vielleicht gestaffelt bekommt.
Genau. Das ist wiederum von Steuerkanton zu Steuerkanton anders. Bei den einen ist es relevant, wenn es der Handwerker die Rechnung ausgestellt hat, in welchem Jahr sie es abziehen darf. Und dann gibt es wiederum Kantone, die sagen, eigentlich ist es relevant, wenn du Zahlung gemacht hast, wenn es in welcher Steuerperiode das kannst abziehen. Auch da sprichet euch vorgängig ab mit dem Handwerker vielleicht oder macht euch Gedanken. Es gibt viele Kunden, die da kreativ sind. Kreativ im Sinne von, sie rufen dem Handwerker an und sagen, hey, ich würde gerne das Jahr das und das machen, nächstes Jahr das und das, wegen Steuern kannst du mich da unterstützen. Mhm. Und viele Handwerker unterstützen auch da Kunden. Ja. Die wollen das Beste für ihre Kunden, dass nicht nur das Dach funktioniert, sondern auch die Steuern gespart sind.
Ja, also ein zufriedener Kunde so und die Steuern sparen, das ist das Side-Effekt. Gut. Jetzt, was ist, wenn ich keine Immobilie habe und ich habe jetzt die Säule 3a, das habe ich jetzt alles gemacht. Was gibt es denn sonst für Tricks, wo ich noch kann, oder Tricks, Tipps, wo ich kann Steuern optimieren für so den, ja, den normalen Durchschnitt oder die jungen Personen, die einfach gar nicht so viel Einkommen haben?
Ja, also ich glaube, die grossen Hebel liegen in der Vorsorge, wie wir jetzt gerade darüber geredet haben, und auch in den Liegenschaften. Dann gibt es sicher noch ein, zwei kleine Punkte. Also, du hast eine junge Person angesprochen, die häufig auch in der Ausbildung schon ist. Oder, da gibt es Personen, die vom Arbeitgeber unterstützt werden, wo die Kosten komplett getragen werden. Sagen wir mal, die Kosten für die Studien- oder Semestergebühren. Mhm. Aber gleichzeitig fallen dann noch weitere Kosten an. Also, wenn du eine Ausbildung hast, kannst du häufig über den Mittag nicht heim. Und eigentlich die Zeit oder die Kosten, die du für auswärtiges Essen hast, kannst du berücksichtigen. Und das geht, ich glaube, vor allem bei jungen Personen oder bei vielen Personen, die das einfach schlichtweg nicht auf dem Radar haben, geht das einfach vergessen. Mhm. Oder auch die Kosten, die zur Arbeitsausbildungsstätte anfallen tun, also das GEA oder einfach ein Streckenabo oder einfach das normale Zugbillett, kann man ebenfalls abziehen. Und das sehen wir, das geht häufig vergessen. Ja.
Okay. Okay, also da kann man auch mal ein paar Punkte zusätzlich, genau, mit tieferem Einkommen schenkt das auch schneller ein, wenn man die Sachen dann abziehen könnte.
Richtig.
Gut, jetzt vielleicht noch so ein, zwei so Spezialfälle. Die einen haben ja immer so ein das Konto von der Grossmutter oder so ein das eine Konto, wo vielleicht nie nicht auftaucht. Ist ja eigentlich Schwarzgeld.
Ja.
Passiert trotzdem ab und zu, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
Das treffen wir häufig an. Das ist bei weitem nicht jeder Steuerpflichtigen überhaupt nicht. Aber genau das Konto, das du sagst von der Großmutter, ja, das ich vor 10 Jahren mal geerbt habe, das ist jetzt halt immer noch rum. Was machen wir mit dem? Und dort ganz klar, die Visa, also es handelt sich um Schwarzgeld, wie du sagst, und das ist nicht legal. Also, sprich, es ist zu deklarieren.
Ja.
Gleichzeitig, wenn man es nicht deklariert und die Steuerbehörde draufkommt, dann kann es zu einem Nachsteuerverfahren kommen. Also die Steuerbehörde sagt, hey, du hast das Vermögen nicht deklariert. Vielleicht hast du auch in den letzten 10 Jahren etwas nicht deklariert. Schick uns mal alle Unterlagen von dem Konto oder von der Liegenschaft, die du nie angegeben hast.
Ja.
Es wird gleichzeitig auch immer schwieriger, Schwarzgeld nicht zu deklarieren oder dass es nicht aufpoppen tut. Im internationalen Bereich mit dem Informationsaustausch, wo sich Behörden, die internationalen, die Informationen zukommen lassen. Oder eben auch Steuerverzeichnis von den einzelnen Banken, die fast nur noch in komprimierter Form dahin kommen. Es wird immer schwieriger.
Mhm.
Darum die Empfehlung klar an unsere Kunden, die das deklarieren.
Mhm.
Und gleichzeitig betrifft Schwarzgeld, das man hat, häufig nur die Vermögenssteuer. Und die Vermögenssteuer und Einkommenssteuer, das muss man beides zahlen. Aber wenn man die Steuerrechnung überkommt, ist in den allermeisten Fällen von den Schweizer Bürger, dass die Vermögenssteuer vernachlässigbar ist. Das, was einschenken tut, das, was weh tut, wenn dann die Rechnung kommt, das ist das Einkommen, das versteuert wird.
Okay, das ist da vielleicht auch ein bisschen die Angstschmerz, um das überhaupt anzugeben. Es ist nicht so schmerzhaft meistens.
In den allermeisten Fällen nicht, nein. Und es ist schlichtweg notwendig, dass es gesetzeskonform ist.
Ja. Zweiter Punkt, der jetzt auch ja ein neues Thema ist, ist ja die Kryptokonti. Wo vielleicht auch mal vergessen gehen, weil man das irgendwo mal investiert hat und dann liegen lässt und dann, das nicht anerkennt als irgendwie Vermögen. Gehört aber eigentlich auch dazu, oder?
Absolut, absolut. Das ist genau gleich Vermögen wie dein normales Bankkonto, wie dein Auto, das du hast, oder wie dein Schmuck, den du hast.
Mhm.
Aber das ist auch, häufig trifft man das an, dass das ist so Spielgeld. Mhm. Und eben, ich habe das vor 10 Jahren mal investiert und ich weiss eigentlich gar nicht, was es ist. Ich lasse einfach mal liegen. Mhm. Auch das ist zu deklarieren. Mhm. Und auch da, wir haben eben Krypto angesprochen, Kryptowährungen, die tun ja nicht eine Rendite ausschütten. Sie profitieren davon, wenn der Kurssteigerung, also ich glaube, der bekannteste ist der Bitcoin, der doch sehr, sehr, sehr volatil ist, wo eine Kurssteigerung kann durchziehen kann und das plötzlich doppelt so viel Wert hat. Mhm. Das Vermögen muss man angeben, wird mit der Vermögenssteuer erfasst. Die Vermögenssteuer hat nicht so weh. Aber die Kurssteigerung, das ist nicht steuerbares Einkommen, sondern ein steuerfreier Kapitalgewinn. Vielleicht ein einfaches Beispiel ist eine Aktie, irgendein SMI-Titel, nehmen wir Swisscom. Die schüttet jedes Jahr Dividenden aus. Das muss man sehr wohl als Einkommen deklarieren. Mhm. Aber wenn Swisscom-Aktie plötzlich doppelt so viel Wert hat und der Kurssprung zu einem Vermögenszuwachs führt, hat das null Einfluss auf die Einkommenssteuer.
Okay. Gut zu wissen. Also das ist eigentlich erst, wenn es zu einer Auszahlung kommt, die kommt dann das als Einkommen zum Zug oder als Vermögen?
Also, ich bin gerade auf den falschen Fuß verwischt.
Sorry. Also wenn es zu einer Auszahlung kommt, kommt das dann als Einkommen, also fällt es unter Einkommen, das man dann muss versteuern muss oder unter Vermögen?
Ebenfalls Vermögen.
Ebenfalls Vermögen.
Ebenfalls Vermögen, weil eben der Vermögenszuwachs ist aufgrund von einer Kurssteigerung zustande gekommen, wo kein Einkommen darstellt.
Okay.
Aber jetzt kommen wir wieder auf die Schwarzgeld-Thematik. Wenn dann der Bitcoin 100'000 Wert hat und du hast den nie angegeben und du lässt dir auf das Konto auszahlen, wo du immer angegeben hast in den Steuern.
Ja.
Die Steuerbehörde macht den Vermögensvergleich und merkt, jetzt Muriel hat plötzlich mehr Vermögen. Von woher kommt das?
Ja.
Und auch dann fragt die Steuerbehörde zurück und im Extremfall oder im häufigen Fall gibt es ein Nachsteuerverfahren, wo du dann musst erklären, ich habe den letzten 10 Jahren meinen Bitcoin nie angegeben.
Ja, okay. Also es ist dann nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt ist es das Jahr, ist es gut glimpflich durchgegangen, ich bin jetzt fein raus, sondern mit eigentlich jedes Jahr dann gleich wieder Gefahr, dass es in irgendeiner Form aufpoppen könnte und rückwirkend dann Auswirkungen hat.
Ja. Die Steuerbehörde hat die Möglichkeit, im Verdachtsfall ein Nachsteuerverfahren eröffnen und sie hat die Möglichkeit, 10 Jahre zurückzugehen. Also alles, was du in den letzten 10 Jahren verbrochen hast und nicht richtig gemacht hast, könnte die Steuerbehörde erfassen.
Okay, sehr spannend. Ja, wir sind schon fast am Schluss. Ich habe immer noch so ein bisschen 2-3 gleiche Fragen, die ich am Schluss gerne stelle. Die erste wäre so dein grösste Aha-Erlebnis jetzt in deiner Rolle im Treuhandbereich als Mandatsleiter. Was ist das so ein bisschen, wo du sagst, hey, das ist mir nicht geblieben?
Ich glaube, das sind zwei Sachen. Also das eine finde ich, was ich immer wieder amüsant finde, dass sich Kunden, die zu uns kommen, erklären wollen, eben wenn zum Beispiel ein Schwarzgeldkonto rum ist oder wenn sie wieder eine Steuerrechnung bekommen, dass wir eine Art Projektionsfläche von der Steuerbehörde sind und sie wollen sich erklären, wieso sie gewisse Sachen wollen und nicht wollen und machen wollen. Und dann sage ich immer, wir sind nicht Steuerbehörde, wir probieren dich noch so gut wie möglich zu unterstützen.
Mm.
Sofern es legal ist, machen wir das sehr, sehr gerne. Aber trotzdem sind Kunden nämlich in Erklärungsnot. Und das finde ich immer wieder amüsant. Und der andere Punkt ist, dass die Steuergesetze ein Stück weit auch Graubereich bildet. Das soll nicht heissen, dass wir eben, wie man gesagt, im illegalen Bereich sind. Aber es gibt durchaus Sachverhalte, wo bemeinte Steuerpflichtigen keine Auswirkungen haben oder kein Abzug möglich ist, weil das einfach in einer anderen Lebens- und Vermögenssituation ist.
Ja.
Und bei einer anderen Person ist das sehr wohl relevant.
Mhm.
Und darum, es ist immer wieder der Einzelfall, der entscheidet tut, wie eine Steuererklärung auszufüllen ist und was man kann alles geltend machen kann.
Ja, also es ist fast wie bei der Anwälte, was heisst, es kommt darauf an.
Ja. Okay. Das sagen wir leider auch zu oft.
Okay, sehr gut. Ja, ich fasse immer gerne mal so ein bisschen das Wichtigste zusammen aus dem Gespräch. Und würde ich dann auch gerne bitte, Bruno, noch mal zu ergänzen, wenn du sagst, das ist doch auch eigentlich noch sehr wichtig. Mir ist doch ein bisschen geblieben, erstmal im Sinne des Angeklagten. Also man ist eigentlich ja wohlwollend, es ist nicht das Gegeneinander, sondern es ist das Miteinander. Das Wichtige ist eigentlich das Plausibilisieren und ob das Sinn macht von letztem Jahr zu dem Jahr, wie jetzt sich das Ganze entwickelt hat. Entsprechend dann auch Korrekturen gehen in beide Richtungen. Das zweite Punkt, also man schaut es an, die Steuerbehörde schaut es an, korrigiert auch zugunsten von der besteuerten Person, wenn sie merkt, da ist ein Fehler unterlaufen, da ist eigentlich etwas anderes korrekt.
Genau.
Dann ihr als Treuhänder, Anspruch an Vollständigkeit erstmal, aber natürlich auch optimieren im Rahmen des Legalen, was möglich ist, wo ihr sagt, ja, da unterstützen wir natürlich dieses Individuum sehr gern. Jetzt zu den Punkten oder eben zu den Tipps und Tricks, was man machen kann. Ich habe mir so ein bisschen notiert, das ganze Vorsorgethema, also Säule 3a, wie auch die Pensionskasse, das Wichtige, die Unterteilung, die Stückelung, dass man bei der Auszahlung dann nicht vielleicht eine höhere Kapitalbesteuerung hat. Dann das Thema Liegenschaften, wo auch viel Potenzial bietet und damit so ein bisschen die drei Elemente, Säule 3a, PK und Liegenschaften, wo am meisten Optionen hat, aber auch dann weiter noch Ausbildungen, Fahrtkosten, Mittagessen, was alles auch noch Abzugsmöglichkeiten bietet in der Steuererklärung. Und jetzt gerade am Schluss, was du noch gesagt hast, eben natürlich so ein bisschen, hey, ja, das geht auch rückblickend, also 10 Jahre zurück kann man mal nachfassen als Steuerbehörde. Entsprechend lohnt sich das von Anfang an gut anzuschauen, richtig zu machen und sich da richtig aufzustellen.
Ich glaube, du hast wirklich die absolut wichtigsten Punkte zusammengefasst. Ich habe, ja, das ist eine gute Gesprächszusammenfassung, die du geliefert hast.
Gut, bin ich froh. Am Schluss geben wir immer gerne mal das Wort am Gast, also dir heute, so ein bisschen Inspiration oder Buchempfehlung unseren Zuhörern mitzugeben. Was wäre das bei dir, Bruno?
Ja, da haben wir Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist das Buch, das mich in den letzten Jahren fast am meisten überrascht ist das falsche Wort, aber mitgenommen hat. Ja. Ich habe das immer wieder gelesen und immer wieder allen erzählt, was ich jetzt gerade gelesen habe. Das ist ein Buch, das heisst Columbus Erbe. Das ist von Charles C. Mann. Mhm. Das geht eigentlich darum, dort, wo der Columbus auf Indien hat wollen, aber zu Amerika gelandet ist, dass mit dem Schiff und auch der darauf folgenden Schiff nicht nur Personen nachgekommen sind, sondern auch viele kleine Tiere, Krankheitserreger. Mhm. Und dass so auch Pflanzen, da hat es den Herdöpfel so, und die Tomaten auch erst auf Europa gekommen sind. Mhm. Und was die Schifffahrt eigentlich für die globale Welt, auch für Pflanzen, für eine massive Auswirkung gehabt haben. Sehr unterhaltsam geschrieben und sehr informativ.
Sehr spannend, danke vielmals. Super, damit wären wir am Schluss angekommen. Bruno, danke vielmals für deine Zeit, dass du gekommen bist und so offen Rede und Antwort gestanden bist.
Gerne, danke, dass ich kommen durfte.
Und liebe Zuhörer, wir machen weiter als nächstes mit einer ja fast schon Schweizer Bekanntheit, Persönlichkeit, mit dem Finanzfabio. Die einen oder anderen kennen den auch schon. Mit ihm werden wir über das Thema Vorsorge und Finanzplanung für die klassischen Arbeitnehmer reden und ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder zuhört und bis dahin eine gute Zeit.
Ciao miteinander.